Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch Jeanette Leopold. Hallo Jeanette.
Hallo Christoph.
Du hast dich im neuesten Beitrag mit den Wurzeln von New Work auseinandergesetzt, nachdem du dich in deinem letzten Beitrag mit New Work heute, wenn man so will, auseinandergesetzt hast, so wie New Work heute interpretiert wird. Und wir werden uns heute quasi den Wurzeln von New Work annähern und schauen, was von New Work eigentlich übrig geblieben ist. Also wie ist der Grundgedanke gewesen und ja, was ist davon heute übrig geblieben. Freue ich mich sehr. Du hast dich ja schon länger mit dem Thema beschäftigt, hast deine Bachelorarbeit auch in die Richtung geschrieben. Das war New Pay und da hast du dich natürlich auf New Work aufgebaut. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was heute die Essenz sein wird. Wann oder wo liegen denn die Wurzeln von New Work? Wann ist das Ganze losgetreten worden?
Also so richtig ins Rollen gebracht wurde es eigentlich so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. In Amerika.
Und warum ist das ein Thema, mit dem man sich überhaupt beschäftigen sollte? Ist das was für Unternehmen hochrelevant ist oder ist das was so eher am Rande interessiert?
Nein, also es ist schon in der jüngeren Vergangenheit zu einer, ja, der populärsten Schlagwörter eigentlich avanciert für die sich wandelnde Arbeitswelt. Und es findet da sehr breite Verwendung, vielleicht auch ein bisschen zu breit, weil es vom Verständnis her für viele Menschen sowas, ja, schwer Greifbares hat, irgendwie sowas Diffuses, es ist irgendwie von so einer seltsamen Unschärfe gekennzeichnet, der Begriff, und ja, es macht es vielleicht etwas schwer, das zu verstehen. Also viele führen New Work irgendwie im Munde, aber nur oder längst nicht alle wissen, was sich eigentlich genau dahinter verbirgt. Also im heutigen Verständnis, ja, spiegelt New Work eigentlich diesen facettenreichen Wandel von eher sehr starren und eben diesen klassischen Arbeitsstrukturen hin zu agilen und flexiblen Arbeitsstrukturen wider. Das Problematische ist nur, dass New Work im heutigen Verständnis teilweise ein bisschen entartet oder zweckentfremdet verwendet wird in Bezug auf seine ursprüngliche Intention, denn von diesem Ursprungsgedanken aus, den Fridtjof Bergmann hatte, bedeutet New Work eigentlich eben nicht nur die Veränderung von Arbeitsstrukturen, sondern eben auch die Veränderung der Lebensweise bis hin zur gesellschaftlichen Struktur. Und das ist eben ein bisschen das Problematische, das von dem heutigen Verständnis in Bezug zu dem ursprünglichen Verständnis.
Du hast es in dem Artikel auf den Punkt gebracht, beziehungsweise hast dort ein Zitat von Fridtjof Bergmann, glaube ich, benutzt. New Work etwas, was Arbeit ein bisschen reizvoller macht. Lohnarbeit im Mini-Rock. Das bringt es so ein Stück weit für mich auf den Punkt, was du meinst, falls ich das richtig interpretiert habe. Nimm uns mal mit zurück. Wann ist denn so, gibt's sowas, was man sagen kann, das ist die Geburtsstunde der neuen Arbeit? Wann hat die denn angesetzt?
Ja, also eigentlich fing alles an in Detroit, in Amerika, oder besser gesagt in Flint. Das ist so die Automobilstadt, also vergleichbar mit dem deutschen Wolfsburg sozusagen. Und Flint stand eben auch im Zuge einer Automatisierungswelle vor großen Herausforderungen und hatte angekündigt, dass sie eigentlich knapp die Hälfte der Mitarbeiter in naher Zukunft auf die Straße setzen müssen. Und also das macht natürlich dann in so einer Stadt die Runde. Und ja, Fridtjof Bergmann war zu dieser Zeit in der Nähe Professor, also er war Professor für Philosophie an der Ann Arbor in Michigan und hat davon erfahren. Ja, er hat sich dann mit einem etwas außergewöhnlichen Vorschlag an den Bürgermeister der Stadt und er hat auch Bekannte noch gefragt und die sind auch mit in die Runde gekommen. Und dann sind sie halt zusammen zur Geschäftsleitung von General Motors, war das. Und Ja, und er hatte halt so ein bisschen prophezeit, ja, wenn ihr hier die Hälfte der Leute auf die Straße setzt, dann würde wahrscheinlich in naher Zukunft so ein, ja, gesellschaftlicher Graben durch die Stadt gehen und vielleicht finden wir hier irgendwie eine andere Lösung. Und
wie sah die Lösung aus?
Also er schlug vor, quasi nicht die Hälfte der Leute ja, auf die Straße zu stellen, wo sie ja ihre Lebensgrundlage verloren hätten in so einer Automobilhochburg, sondern eben, also die eine Hälfte des Jahres sie ganz normal weiterarbeiten zu lassen in den Autowerken und die andere Hälfte des Jahres sie einer Tätigkeit nachgehen zu lassen, die sie halt für interessant und aufregend halten. Und er würde das Ganze auch betreuen und ein bisschen coachen und leiten. Also Frithjof Bergmann.
In dem Zentrum für neue Arbeit hast du
genau, das genannt. Genau, er hat dann das Zentrum für neue Arbeit, hat das genannt. Und das wurde dann auch tatsächlich, also General Motors entschied sich dafür. Und die haben das Zentrum dann auch direkt auf dem Betriebsgelände von General Motors errichtet. Und
das war 1984, wenn man es zeitlich einordnen genau. kann. Du hast ganz oft den Namen Frithjof Bergmann benutzt, yeah. wenn ich ihn richtig ausspreche.
Ja, ist der Begründer von New Work, ja. wenn man es so sagt. Also, genau, wenn man es so nennen will.
Ja, es gibt ja ein längeres Interview, glaube ich, auf YouTube, wo er schon ein bisschen betagter ist.
Mhm.
Finde ich mal ganz spannend zu verstehen, was Menschen dort auch geprägt hat.
Oh ja.
Und der hat ja, glaube ich, geprägt dann auch von der vom Nationalsozialismus.
Ja, er hat da eine sehr bewegende Kindheit und eine sehr prägende Kindheit gehabt, genau.
Und hat quasi die Idee gehabt, dass dann da was grundsätzlich anders laufen soll, wo das menschliche Potenzial dann auch nicht quasi, also sich entfalten darf.
Ja, das fing schon in seiner frühen Kindheit an. Durch die Erlebnisse, die er erlebt hat, hat er sich schon sehr zeitig mit solchen Gedanken beschäftigt, wie es anders laufen könnte, wie man es besser gestalten könnte. Das waren sehr einschneidende Erlebnisse für ihn. Also es ist, glaube ich, ungewöhnlich für ein Kind, sich solche Gedanken zu machen, aber wenn man gewisse Sachen miterlebt hat.
Ich glaube, sein Aufsatz, der das Ganze so mit begründet hat, den hat er im 16., 18. Lebensjahr schon geschrieben.
Ja, als er auf dem Gymnasium war, genau.
Ja. Da habe ich noch andere Sachen gemacht. Du hast im Artikel geschrieben, also schaut gerne noch auf den Artikel mit drauf, den verlinken wir auch. Also so einen Mix habe ich selten gesehen. Der hat sich mit Gelegenheitsjobs, Tellerwäscher, Preisboxer, Hafenarbeiter, Baumfäller, Schriftsteller, Fließbandarbeiter, Preisboxer über Wasser gehalten.
Ja, alles Mögliche.
Und ja. Nebenbei hat er dann oder hauptsächlich Philosophie studiert. Und was ist sein Ansatz beim Thema New Work? Also was versteht er eigentlich darunter?
Naja, sein Ansatz, ich glaube, man muss ein bisschen früher schon anfangen. Also es geht schon los, dass er gewisse Grundvorstellungen auch mitbringt. Ich meine, er hat ja die Kriegszeit erlebt und sie wurden verfolgt und ja, sein Vater hat die letzten Kriegsjahre im Gefängnis verbracht. Also Frithjof Bergmann war in seiner Kindheit schon so auf sich alleine gestellt und hat schon mit 8 Jahren zum Beispiel auf dem Bauernhof gearbeitet, sehr hart. Und er wusste schon zeitig, was Arbeit ist und war schon sehr selbstständig, schon im Kindheitsalter. Er hatte seine Mutter oder er hatte geglaubt, dass er seine Mutter verloren hat. Sie war Jüdin und ja, um ihre Familie in Schutz zu nehmen, hat sie ihren Selbstmord fingiert. Also Frithjof Bergmann ist viele Jahre lang wirklich in dem Glauben aufgewachsen, seine Mutter hätte sich umgebracht. Erst nach Kriegsende hat sie sich wieder getraut, in Kontakt mit ihrer Familie zu treten. Und ja, und ich glaube, das wächst alles so ein bisschen auf diesen ganzen Erfahrungen auf und auch der Aufsatz in der Schule. Und dieser Aufsatz trug den Titel Die Welt, in der wir leben wollen. Und ich glaube, man schreibt nicht so ohne weiteres zu so einem Thema. Und er hat den Aufsatz auch gewonnen und ist daraufhin ja nach Amerika gekommen. Er hatte ein Studienjahr gewonnen. Und ist dann auch ganz alleine mit dem Schiff nach Amerika an die Westküste, also in Oregon war das, geschippert. Also geschippert kann man vielleicht wirklich schon fast sagen. Das Schiff ging unter auf der Rückreise von Amerika wieder nach Europa zurück.
Also er hat es noch hingeschafft auf der Rückreise.
Ja, genau. Und dann hielt er sich eben mit Gelegenheitsjobs quasi über Wasser mit sehr vielen verschiedenen, also alles, was du aufgelistet hast. Und aber auch in diesen Jobs hat er verschiedene Erfahrungen gesammelt, die ihn geprägt hatten und wie er sagt, auch Eindruck auf ihn gemacht hatten. Also es waren alles sehr anstrengende, teils auch gefährliche Arbeiten. Die haben ihn auch sehr ins Grübeln gebracht. Also er hatte zum Beispiel mal ein paar Monate lang Getreide von alten Eisenbahnwaggons auf Schiffe umgeladen und eines Tages hat er sich mal erkundigt, wo das Getreide denn überhaupt hingebracht wird und da hat er zum Beispiel erfahren, dass es bloß zum nächsten Hafen gebracht wird, wo man es verfaulen ließ, damit der Getreidepreis nicht sank. Oder, also wenn man sich vorstellt, wo er herkommt, er hatte ja kurz zuvor noch Hunger gelitten und wusste, dass in Deutschland das Essen knapp war. Und ja, dann ist es natürlich schon, bringt einen das schon irgendwo ins Nachdenken, wenn dann Grundnahrungsmittel vernichtet wird, während man weiß, dass zu Hause noch die Menschen Hunger leiden. Und ja, ähnliches war, ja, wunderte sich auch über die Rolle der Gewerkschaften in Amerika. Er war ja durch das Boxen auch sehr körperlich, in guter, wie sagt man?
Guter Verfassung.
Ja, genau. Er konnte gut zupacken und hart arbeiten und wurde immer von den Kollegen gebremst. Also sie meinten, hey, also wir haben uns hier das Recht erkämpft, langsam zu arbeiten. Und ja, das war für ihn alles ein bisschen abstrus und verrückt. Also man tut die falschen Dinge und ist dann auch noch am Ende stolz darauf, wenn man diese Arbeit langsam verrichten darf. Und
ich kann ja mal ein Zitat, was du im Artikel benutzt hast. Also du hast geschrieben, Bergmann betrachtet das Wesen der Lohnarbeit als eine Art Grundübel des kapitalistischen Systems.
Das sind die
Zitat, was die Lohnarbeit aus dem Menschen macht, kommt mir schrecklich vor. Das gängige Jobsystem, in dem nur für den Lohn arbeiten, führt dazu, dass Menschen verkümmern. Sie bringt die Armut der Begierde hervor. Bei Menschen wird abgetötet, was sie wirklich, wirklich wollen. Was meint die Armut der Begierde, die er dort anspricht?
Ja, dass es Menschen entweder verlernt hätten oder überhaupt nie gelernt hätten, wirklich ihren eigenen Bedürfnissen oder tiefsten inneren Wünschen nachzuspüren, sich noch von gewissen Dingen begeistern und inspirieren zu lassen und da auch ein bisschen dran zu bleiben. Also das meint er damit.
Ja, also das Zitat, was du dann verwendet hast, in unserer Kultur eine tief verwurzelte Tradition, die uns daran hindere, Arbeit als etwas Köstliches und sogar Wunderbares anzusehen. In der Tat erfahren viele Menschen ihre Arbeit als eine Art milde Krankheit. Über eine Erkältung sagt man, dass sie in 2 Tagen vorübergeht. Im Falle der Arbeit sagen wir, es ist schon Mittwoch, bis Freitag halten wir das schon noch aus. Und unter dem Hintergrund muss man dann, glaube ich, dann auch verstehen, in welche Richtung er quasi das Thema New Work dann auch versteht, oder?
Ja, genau. Also es ist, es wird ja die Tatsache schon ein bisschen auch verschleiert, weil es wird uns einfach beigebracht, dass Arbeit immer irgendwie sowas, ja, Ehrenwertes ist, so man muss hart arbeiten und wenn Menschen sich weigern zu arbeiten, ist das verachtenswert und das selbst Einfachste und selbst diese einfachsten und grundlegendsten Arbeiten irgendwie ja gut und ehrenwert sind, wenn man sie nur mit genügend Disziplin und Sorgfalt ausübt. Und ja, es war ihm halt einfach wichtig, auch diesen gegensätzlichen Pol von Arbeit hervorzuheben, dass Arbeit eben auch etwas sein kann, was bereichernd wirkt und einem Sinnhaftigkeit erleben lässt.
Du hast es ganz schön beschrieben in dem Artikel und das ist mir hängen geblieben, als ich den gelesen habe, dass Arbeit nichts ist, was Energie zieht, sondern was Energie zurückgibt.
Was einen auch stärkt, genau.
Also die Idee, dass du quasi auf Arbeit gehst und quasi ich sage es mal, beschwingter wieder davon zurückkommst und nicht abends dann auch vielleicht zusammensackst, wobei er auch ganz klar sagt, Arbeit ist kein reiner Spaß. Also Spaß kann man überall für billiges Geld haben, aber Arbeit muss, und das sagt er auch ganz deutlich, Arbeit muss nicht einfach immer Spaß machen, sondern es geht für ihn darum, nach was zu streben.
Ja, genau. Also er wollte ja auch nicht die reine Lohnarbeit komplett irgendwie abschaffen. Es ging ihm lediglich um eine Ergänzung bis hin zu einer Weiterentwicklung im Grunde genommen. Also er war ja für eine Dreiteilung der Arbeit und dass man zu einem Drittel immer noch die Lohnarbeit beibehält.
Und was sind die anderen beiden Drittel?
Die anderen beiden Drittel ist Selbstversorgung auf hohem technischen Niveau. Also er nennt das Hightech Self-Providing. Und das fußt so ein bisschen auf den Erfahrungen, die er als Eremit gesammelt hatte, als er mal über 2 Jahre lang einfach in den Wäldern von New Hampshire in so einer schlichten Holzhütte verbracht hatte, ohne technische Hilfsmittel.
Schon Freigeist gewesen.
Nachdem er ein Jahr Professor war, hat er das gemacht. Also er hat ja sein Examen abgelegt und hat dann ein Jahr lang erstmal als Professor gelehrt und kam dann aber, also meinte, dass er eigentlich überhaupt nicht, sich ziemlich sicher war, dass er nicht Professor werden wollte, weil seine Kollegen ihm allesamt wie Mumien vorkamen, und so zog es ihn erstmal hinaus in die Wälder. Also das hat er auch über 2 Jahre lang ein bisschen durchgehalten und meinte dann aber nach dem zweiten harten Winter, dass es eigentlich nicht Freiheit, sondern eher Sklaverei bedeutet, und kam dann wieder zurück und hat dann auch tatsächlich seine Lehrtätigkeit als Professor auch wieder aufgenommen, nach guten Zureden von Freunden und Bekannten, und ja, hat es bis zu seinem Tode ja auch weitergeführt. Also hat dann sehr vielen Universitäten auch gelehrt, also Berkeley, Stanford, Michigan an der Ann Arbor und andere fällt mir jetzt nicht
ein. Das ist nicht so wild. Du hast in dem ersten Schritt zielt die neue Arbeit darauf, die Abhängigkeit von der Lohnarbeit zu reduzieren, sodass man nur an 2 bis 3 Tagen einer regulären Erwerbstätigkeit nachgehen müsse. Was ist denn dann Schritt 2 und Schritt 3?
Also Schritt 2 war eben die Selbstversorgung auf hohem also mit in technischen Hilfsmitteln. Also die Technik, meinte er, ist ja so ein bisschen das Mittel zum Zweck, was uns die Arbeit abnehmen kann, die eben getan werden muss, sodass wir uns nur noch in reduzierter Form der Lohnarbeit widmen müssen. Und diese Selbstversorgung verstand er auch so, dass man sich da ein bisschen, regionalen Gemeinschaften ein bisschen zusammenschließt, oder wie man heute sagt, so Communities, also einfach in Netzwerkgemeinschaften so Güter herstellt und Produkte wie Nahrung, Kleidung, Energie oder einfachere technische Geräte. Und das letzte Drittel, damit wir es jetzt der Vollständigkeit halber auch noch sagen, ist, wie er es genannt hatte, ist dann die Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Genau.
Also dieses Streben.
Genau, das Streben. Wo er auch die Zentren errichtete, die einem dabei ein bisschen unterstützen sollen, wo man ein bisschen herausfinden kann, was einen interessiert, und die einem da ein bisschen zur Seite stehen, wie man das aufbauen kann, um dann damit auch natürlich Geld verdienen zu können.
Gibt es da Beispiele? Du hast ja angesprochen in Flint dieses Zentrum für neue Arbeit, was dann auch anscheinend öfters vorkam, also mehrere Zentren. Gab es da irgendwie dann auch so Geschichten, wo man sagt, okay, da haben wirklich welche aus diesem dritten Schritt, dieses wirklich, wirklich Streben, dann eine neue Berufung gefunden, oder?
Ja, also das kommt an manchen Stellen, erwähnt er immer mal ein Beispiel. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, Neue Arbeit, Neue Kultur. Und ich erinnere mich, dass er an einer Stelle meinte, dass ein Arbeiter aus Flint so ein bisschen seine Neigung fürs Yoga entdeckt hatte und dann später tatsächlich sein eigenes Yoga-Studio eröffnet hatte. Oder ein anderer Fließbandarbeiter, der sich selbst so eigentlich als Fabrikratte bezeichnet hat. Er hat so ein bisschen seine Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt und hat dann erstmal für eine Lokalzeitung geschrieben. Später wurde es das Wall Street Journal und schließlich ist er Bestsellerautor geworden. Das sind so die einprägsamsten Beispiele. Er bringt an vielen Stellen verschiedene Beispiele.
Wobei man daran ja jetzt auch nicht sagen kann, dass es ein durchschlagender Erfolg war, wenn man jetzt so Einzelbeispiele hat. Genau. Das wäre sicherlich nochmal was man, oder wenn man in das Thema tiefer reingeht, mal nochmal recherchieren könnte. Ihm war, das hast du im persönlichen Gespräch mit mir auch gesagt, ihm war sehr, sehr bewusst, dass teilweise das, was von New Work oder wie New Work heute interpretiert wird, sehr, sehr weit weg ist von dem, was er damals auf den Weg bringen wollte. Was meinte er damit?
Ja, also wenn man sich eben diese drei Hauptsäulen von New Work anschaut, also Reduzierung der Lohnarbeit, das Verfolgen einer beruflichen Tätigkeit, die den inneren Überzeugungen entspricht und ja, die Förderung der Hightech-Selbstversorgung, dann fällt ja auf, dass die beiden ersten Aspekte so in den heutigen Diskussionen quasi gar nicht zur Sprache kommen. Also da geht es ja meistens nur um Details von Arbeitsbedingungen, die Unternehmen irgendwie effizienter und flexibler werden lassen, aber so diese heißen Eisen wie den Rückbau der Lohnarbeit oder einfach mal eine gesellschaftliche und soziale Neubewertung von Arbeit insgesamt oder die Frage nach Veränderungen des kapitalistischen Wirtschaftsmodells, die lässt man da eben häufig außen vor. Also im Grunde wird New Work heute in so einer ganz leichten und seichten Management-Variante diskutiert und die Unternehmen, die jonglieren ja auch einigermaßen penetrant mit den entsprechenden Schlagworten Flexibilisierung, Augenhöhe, Vernetzung und ja, was eben häufig außen vor bleibt, ist, dass New Work eben auch eine Idee beinhaltet, die nicht nur Produktivität erhöhen oder Mitarbeiter binden kann, sondern die Menschen eben auch wirklich eine Perspektive einfach bietet und Unterstützung zukommen lässt. Und was man vielleicht hier kurz einschieben müsste, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Du hast es ja auch mal erwähnt. Fridtjof Bergmann ist eigentlich nicht so als kommunistisch-sozialistischer Denker einzuordnen. Also davon hat er sich eigentlich immer wieder ausdrücklich distanziert. Er wollte den Kapitalismus gar nicht irgendwie abschaffen, aber eben, ja, ein bisschen weiterentwickeln, also diese innovative Dynamik von Arbeit und Produktivität im Kapitalismus hat er nie bestritten, aber er wollte halt eine Weiterentwicklung weg von einer Gesellschaft des maximalen Kaufens eben hin zu einer Gesellschaft des minimalen Kaufens und Bergmann nannte dies zum Beispiel auch den dritten Weg, also neben dem Kapitalismus und Sozialismus und ja, also er selbst war sich sehr im Klaren darüber, dass seine Vorstellungen und Vorschläge zur neuen Arbeit von den Unternehmen und das Verständnis überhaupt von New Work nicht richtig aufgegriffen und verstanden und umgesetzt wurde.
Also das ist auch das, was ich heute, wenn ich auf LinkedIn oder sowas unterwegs bin, wenn da mit New Work Begrifflichkeiten genutzt werden, häufig dann, also ja, da wird gesagt, okay, meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die können Homeoffice machen, die können arbeiten, wann sie wollen. Dafür erwarte ich dann aber, dass dann auch die Extrameile gegangen wird oder die Erreichbarkeit am Wochenende gegangen wird und New Work eher so verstanden wird, dass man, du schreibst am Anfang in deiner Bachelorarbeit, es geht so um diesen vollständigen Zugriff auf die Ressource Mensch. Das komplette Potenzial dort abzuschöpfen. Und was vielleicht dort bei diesem Zugriff auf die Ressource Mensch auf dem Strecke bleibt, ist manchmal das Menschliche. Mhm. Und das hatten wir schon in dem letzten Beitrag. Dort hast du, das ist mir hängen geblieben. Also mir geht es ja bei der Beschäftigung mit dem Thema auch, wie gehe ich in meiner eigenen Unternehmung mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wie will man das miteinander gestalten? Und diese Entgrenzung ist mir hängen geblieben. Das bedeutet, diese Grenze zwischen Arbeit und privatem Leben, die verschwimmt, löst sich immer mehr auf. Und du hast dann, also es gibt ja sicherlich Menschen, für die ist das super, die fühlen sich damit wohl, wenn die dort sagen können, okay, ich mache jetzt eine Stunde was Privates, dann eine Stunde Arbeit und zwischendurch bin ich immer erreichbar, aber es gibt sicherlich auch Menschen, die machen das fertig.
Selbstverständlich gefällt es humanistisch angehauchten Personalern, Geschäftsführern und Coaches, den Sinn der Arbeit zwar zu betonen und die Selbstverantwortung und die angeblich gewonnenen Freiräume durch die Flexibilisierung, doch dabei gerät eben häufig ein Umstand aus dem Blick, und den hatte Bergmann ja auch schon kristallklar analysiert, nämlich die Abhängigkeit des Menschen von der Arbeit an sich. Und der moderne, leistungsoptimierte Mensch gründet seinen Selbstwert eben im besonderen Maße auch auf Arbeit. Und das geriet ihm halt immer öfter zur Falle. Also da wird ja von Selbstverantwortung, von Selbstorganisation und teilautonomen Teams und was weiß ich was gesprochen, während das Privatleben immer weiter, dahin bröckelt, weil die Arbeit eben zu so einem selbstbestimmten Faktor geworden ist und der zentrale Inhalt ihres Lebens, was ihr ja im letzten Beitrag, du und Birgit, dieses Spannungsfeld, auch der Entgrenzung,
Also Arbeit eigentlich weniger so, dass du sagen kannst, okay, Flexibilität, aber diese Flexibilität dann auch bedeutet Arbeit rund um die Uhr. So, also dieser Zugriff, das fängt an bei, ich schaue in mein Postfach am Wochenende zu, ich kriege eine Push-Nachricht aufs Handy, wenn ich eine E-Mail bekomme auf mein privates Handy. Ja, also ich glaube, da ist noch viel, viel Arbeit zu tun, da ein sauberes Verständnis für zu entwickeln, was auch neben den Chancen, die man bei dem Thema hat, in welche falschen Richtungen man
dann
auch abbiegen
kann. Ja, da muss man aufpassen, dass man keinem Trugschluss aufsitzt. Genau, also wenn man halt New Work-basierte Maßnahmen dann tatsächlich integrieren und anwenden will, muss man vorher erst mal schauen, was denn die Anliegen der Arbeitnehmer denn wirklich sind. Also wenn man die berücksichtigen will, dann muss man das ja auch erst mal evaluieren, was die Bedürfnisse und Motive sind. Also
ja, man darf ja auch nicht vergessen, wenn du, wir werden ja auch noch auf das Thema New Pay eingehen in weiteren Beiträgen, wo auch deine Bachelorarbeit sich drum gedreht hat. Das bedeutet für mich zum Beispiel auch, dass Mitarbeiter Transparenz bei der Vergütungsstruktur, Mitarbeiter von Anfang an dort mit einzubinden, und nicht jeder ist zum Beispiel bereit, über Geld zu sprechen, ganz offen und transparent. Und daher auch meine Frage vielleicht abschließend. Also bisher haben wir herausgearbeitet, wo New Work herkommt, was es eigentlich bedeutet und in welche falschen Richtungen es auch gehen kann, und dass aktuell viele Unternehmen das eher so als Modebegriff nehmen, um sich diese Lohnarbeit im Minirock.
Ja, es gibt aber auch viele gute Beispiele. Ja. Also man kann es ja jetzt nicht nur verteufeln, und klar sind es manchmal wirklich nur einzelne Maßnahmen, und Friedhof Bergmann würde jetzt sagen, das ist eben zu oberflächlich und zu verwässert. Aber ja, in letzter Konsequenz ist es ja immer die Intention, die hinter den Maßnahmen steckt. Und auch wenn man die ursprüngliche Intention von New Work, wie Bergmann sie erschaffen hat, wieder ein Stück weit entkoppelt, kann es ja aus zumindest wirtschaftlicher oder personalwirtschaftlicher Perspektive auch lohnenswert sein, zu schauen, wie man ihr den quasi praktischsten, erstrebenswertesten Minirock anziehen kann, den man so findet, der Lohnarbeit. Und aber es geht natürlich nicht, also im Bergmannschen Sinne nicht weit genug. Da müsste man noch viel, viel weiter denken und vielleicht auch an diejenigen denken, die aufgrund der Auswirkungen der Digitalisierung, was uns ja eigentlich alles noch bevorsteht, möglicherweise ihren Job verlieren werden. Und da gibt es ja viele Studien dazu, die das ja für sehr naheliegend halten, dass vor allem mittlere Qualifikationsstufen ihren Job verlieren werden und gering qualifizierte Arbeitskräfte da hinten runterfallen. Und daraus leiten sich ja auch nochmal ganz andere Fragen ab. Was soll denn mit den Menschen später einmal geschehen, und wie sozial kann, soll und muss Marktwirtschaft gestaltet werden, um diese Menschen später auch wieder auffangen zu können und eine Perspektive bieten zu können und welchen Einfluss hat das generell auf Organisationen und Absatzmärkte oder welche Art von Organisation und Arbeitsform werden wir in Zukunft möglicherweise auch brauchen, um im Rahmen sozialer Krisenintervention da noch agieren zu können. Und ja, diese ganzen angeblichen New Work-Verfechter, die davon New Work säuseln, die greifen solche Fragen ja noch nicht mal ansatzweise auf.
Ja, also was mir auch hängen geblieben ist aus deiner Bachelorarbeit, ist dieses, die Thematik, dass wo wir, also früher hatte man ja Jahrzehnte Zeit oder ein Jahrhundert Zeit, Industrialisierung, sich darauf ein, das war eine lange Entwicklung. Und heute steht man vor viel, viel schnelleren Entwicklungen, sodass wir eigentlich gar nicht so lange Zeit haben, diese Fragen zu diskutieren und vielleicht Maßnahmen auf den Weg zu bringen.
Also, ja.
Das setzt ja am Bildungssystem schon an. Ich kann nicht erwarten, dass wenn das Bildungssystem so gestaltet ist, dass ich dort 8 Stunden auf dem Stuhl sitze, versuche, meine Bedürfnisse runterzufahren und im Unterricht lausche, der mich vielleicht nicht interessiert, dann zu erwarten, wenn jemand das 12 Jahre lang durchgemacht hat, also ich überspitze jetzt sehr, dass er dann in Unternehmen reingeht und dort sein völlig frei arbeitet und losgelöst und das Streben nach irgendwas eigentlich abgewöhnt wurde und dann anfängt, da komplett anders zu arbeiten, als er 12 Jahre gelernt hat. Und wenn wir da jetzt nicht irgendwann anfangen, die Weichen zu stellen, wann wollen wir es dann machen?
Ja.
Also die KI kommt und dann ist vielleicht geht es darum, damit auch zu arbeiten. Und ich bin zum Beispiel gespannt, ob es Schulen schaffen, KI aus dem Unterricht rauszudrücken, was ja eine Vollkatastrophe wäre, oder ob sie sagen, okay, es gehört zu unserer Gesellschaft, wir müssen lernen, damit zu arbeiten. Und das sind so ganz, ganz praktische Fragen. Aber ja, man bräuchte dort aus meiner Sicht so ein komplettes Umdenken. Weg von Stuhlreihen hin zu ja, einer anderen Form des Lernens. Und dann auch Lernen darf Spaß machen,
ja.
Lernen darf den Interessen folgen und trotzdem halt nicht zu vergessen, dass wir sehen es, ja, ich sehe es bei meinem Sohn, dass der braucht auch mal einen Schubs. So, also kannst du nicht nur alles laufen lassen. Wenn du den nicht mal in die richtige Richtung schubst, dann merkt er gar nicht, dass links oder rechts noch Sachen Spaß macht, die er noch gar nicht kennengelernt hat. Also da stehen wir vor spannenden, ja, spannenden Aufgaben und ich hoffe, dass wir das als Gesellschaft schnell genug angehen und uns da nicht irgendwie Jahrzehnte Zeit lassen, uns die Technologie da so ein bisschen davon rennt.
Ich auch, das bleibt wirklich spannend. Ja, Richard Bergmann hat sich auch immer wieder kritisch gegenüber dem Schulsystem geäußert und ja, es hat sich ja nicht wirklich viel geändert seit der Zeit.
Ja, und was ich jedem mitgeben will und der vielleicht auch Mitarbeiterverantwortung hat, dass diese Entgrenzung der Arbeit, das ist, glaube ich, so, dass das ganz Praktischste, wo man aufpassen muss, dass einem seine Mitarbeiter nicht wegbrennen. Also Burnout ist ja nicht umsonst, nimmt zu. Wenn man eben das Gefühl hat und ich versuche selbst als Selbstständiger, ich habe berufliche E-Mails vom Handyverband, weil ich das einfach, du brauchst irgendwann diese Grenze, wo du sagst, okay, jetzt bin ich nicht greifbar. Und es ist völlig okay, wenn der Kunde erst in 24 oder 48 Stunden eine Antwort bekommt. Die Welt geht für ihn da nicht unter, in der Regel. Und dann auch, und das habe ich mir zu eigen gemacht, mal von meiner Frau so ein Büchlein geschenkt bekommen, wo so kleine Geschichten drin stehen. Da ist der das Buch geschrieben hat, in so einem Kloster von Mönchen. Er kommt aus dem Westen und ist eine ganz andere Kultur gewöhnt. Und die bauen dort ihr Kloster und das Dach ist noch nicht drauf und die hören einfach auf. So, die hören einfach auf mit Arbeiten und er guckt sich an, wenn es jetzt regnet oder Windwetter, dann was machen wir dann jetzt hier eigentlich? Warum hören wir jetzt auf? Ja, und die Menschen sagen, die Arbeit ist jetzt getan und wir machen jetzt das Nächste. Es ist einfach so weit, dass wir jetzt was anderes machen. Und das habe ich mir von meiner Arbeit mitgenommen, dass ja, wenn wir mal was nicht schaffen, wir wollen ja eigentlich jede Woche zum Beispiel einen Beitrag, Podcast veröffentlichen und wenn wir das dann halt bis Freitag nicht geschafft haben in der Regel, dann erscheint dann halt nichts, dann sage ich mir, okay, die Kapazitätsplanung ist schiefgegangen. Das heißt aber nicht, dass ich von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dann immer erwarte, Samstag noch irgendwas zu machen, dass das fertig wird, sondern da greife ich mir dann als ja derjenige, der die Ressourcen dann verantwortet, vielleicht an die Nase und sage mir, die Prozesse müssen insgesamt besser werden und dann wird es beim nächsten Mal dann auch anders, dass man da nicht ständig die ja, Kapazitäten überstrapaziert.
Mhm.
Ich würde sagen, das war ein breites Themenspektrum.
Ja.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, wird dein nächster Beitrag dann zum Thema New Pay kommen.
Genau, so ist erstmal der
so
Fahrplan.
So ist erstmal die Grundidee. und da freue ich mich schon besonders drauf. Ja, das ist auch so ein Begriff, mit dem häufig rumgeworfen wird. Und ja, da bin ich schon gespannt drauf, was ich mir da mitnehmen kann. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir sind damit am Ende dieses Podcasts angekommen. Wie gesagt, wir verlinken den Beitrag von dir dann auch in den Shownotes. Auf jeden Fall mit drauf gucken. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.